Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Hallo Philipp.
Hallihallo Felix.
Ja, wenn man zur Zeit von Immobilien spricht, fällt schnell das Wort Krise. Hohe Bauzinsen, teure Baumaterialien machen vielen Firmen und Käufern zu schaffen. Der Neubau ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Diese Situation bietet mutigen Investoren aber auch Gelegenheiten. Denn jetzt boomen nicht mehr die Kaufpreise, sondern vor allem die Mieten. Gleichzeitig werden Immobilienkredite wieder günstiger und die Nachfrage nach Wohnungen größer. Kapitalanleger können in manchen Städten wieder eine Mietrendite von 4% und mehr erzielen. Natürlich bedeutet der Kauf einer Immobilie aber auch ein Risiko. Vor allem, weil die Einstiegshürden sehr hoch sind und man einen großen Teil seines Vermögens in eine Anlageklasse bündelt. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, wann Häuser oder Wohnungen als Kapitalanlage sinnvoll sind, wer sein Geld doch lieber an der Börse anlegen sollte und wie Anleger auch mit Immobilien, Aktien oder Fonds Gewinne machen können. So Philipp, bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für diese Woche.
Ja, fett im Kalender markieren, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir planen ja eine Sonderfolge. Haben wir letzte Woche ja schon angekündigt, dass wir mal wieder bei LinkedIn, soziales Netzwerk für alle, die irgendwie beruflich erfolgreich sein wollen, einen Live-Podcast planen. Mittwoch, 11 Uhr. Und da beantworten wir alle möglichen Fragen, die ihr zum Thema Geldanlage habt. Also alles, was euch zum Thema Aktien, Anleihen, Tagesgeld, Bitcoin oder sonst was auf den Fingern brennt, gerne an uns schicken. Die Mailadresse des Kollegen Petruschke steht unten in den Shownotes. Wir warten sehnsüchtig auf eure Fragen. Wenn ihr natürlich erst am Donnerstag die Podcast-Folge hört, ja, Pech gehabt.
So, dann lass uns gleich einsteigen ins Thema, Philipp. Und wie ja unsere regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, hast du ein sehr schönes Haus in Duisburg.
Im noch schöneren Duisburg, musst du sagen.
Noch schöneren
Duisburg. PR machen wir ja auch. Sören Link, der Oberbürgermeister, überweist uns jeden Monat so einen kleinen Obolus.
Davon weiß ich noch gar nichts. Vielleicht noch nicht.
Du siehst ja davon auch nichts.
Kleiner
Scherz.
Was du aber bisher nicht so ganz verraten hast, Philipp, ist, dass du auch kurze Zeit Kapitalanleger warst mit deiner Bude in Duisburg.
Ja, weil ich es auch selber immer wieder vergesse, muss ich sagen. Also
du vielleicht verdrängst das, meinst du?
Ja, dass man sowas vergisst, dass man mal Vermieter war. Aber vielleicht zur Erklärung, ich glaube, ich war Vermieter aus Versehen, so kann man das sagen. Als wir nämlich unsere Immobilie, ist ein kleines Reihenhaus in Duisburg, gekauft haben, war sie zu dem Zeitpunkt noch vermietet. Aber es war klar, dass halt der Mieter perspektivisch ausziehen wird. Also meine Ära als Vermieter dauerte ziemlich genau, ich glaube 4 Monate oder sowas, dann war das Ding auch schon wieder durch. Hatte natürlich den positiven Nebeneffekt, dass ich halt viele Sachen absetzen konnte von der Steuer, die ich als Selbstnutzer nicht absetzen konnte, also so Kaufnebenkosten und so weiter oder auch die Zinskosten, die damals ja auch noch sehr niedrig waren, konnte ich von der Steuer absetzen und hätte ich das Ding gehalten, wäre die Mietrendite tatsächlich gar nicht so verkehrt gewesen. Also wir haben ja mitten im Boom gekauft, muss man ja sagen, und da wären wir auf eine Mietrendite von über 4% gekommen. Also das kriegst du ja heute in guten Lagen vielleicht mal, ne?
Ja, sehr vorbildlich, dass du das gleiche Finanzjournalist bis auf Heller und Pfennig ausgerechnet hast, Philipp. Ein wenig Wehmut klingt da mit, glaube ich.
Ja. Ja, nee, also wir haben ja die Immobilie jetzt nicht als Kapitalanlage gekauft, sondern als Selbstnutzer. Ja, natürlich jetzt noch ein bisschen den Mieter ein bisschen was da rauspressen können, um Mieterhöhungen und so weiter, ne? Wäre vielleicht echt lukrativ gewesen, aber für uns war es vollkommen egal, wie für die meisten Leute die Immobilie kaufen. Die meisten wollen ja einfach nur da drin wohnen und nicht den fetten Reibach machen.
Ja, da sind wir schon bei der wichtigen Unterscheidung, denke ich, zwischen Selbstnutzer und eben Kapitalanleger. Weil wie du sagst, also als Selbstnutzer ist mir jetzt erstmal egal, ob jetzt meine Immobilie eben jedes Jahr im Wert irgendwie steigt oder weniger wird. Ich will ja vor allem erstmal wohnen und ein Dach über dem Kopf haben. Und als Kapitalanleger muss ich auf andere Kenngrößen achten, Philipp.
Ja, und das haben wir auch mal jetzt lang und breit ausklamüsert. Ne? Also wer jetzt keine Lust hat, die Podcast-Folge zu hören und denkt, boah, nee, die erzählen hier einfach irgendwas über ihre privaten Sachen. Felix möchte ja auch vielleicht eine Ferienwohnung kaufen, hat er mal angedeutet. Im schönen Frankreich.
Ja, möchte, ja.
Ne, also wer sich das nicht geben möchte, der kann auch natürlich sehr gerne unsere aktuelle Wirtschaftswoche lesen im großen Immobilienatlas. Da nehmen wir mal wieder, wie jedes Jahr, die 50 größten Städte Deutschlands auseinander, spielen dadurch, was geht da im Immobilienmarkt mit Blick auf Selbstnutzer, aber halt auch Kapitalanleger.
Ja, und ich habe es ja schon in der Moderation angedeutet, es ist aktuell eine sehr, sehr spannende Phase im Immobilienmarkt. Philipp, für uns als Journalisten ist das echt großartig, weil wir sehen ja auch, dass das Thema extrem viel Interesse erzeugt. Und wir haben es ein bisschen auf die Formel gebracht, ja im Text irgendwie, Die Zinsen sind hochgegangen, die Preise sind dafür runtergegangen. Ist deswegen jetzt schon ein guter Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen?
Das ist halt so eine Sache, wenn man mit Kapitalanlegern momentan spricht, ist so mein Eindruck, dass da ziemlich viel Optimismus dann doch herrscht. Ja, die Zinsen sind krass gestiegen, ja, Baumaterialien sind krass gestiegen, aber viele sagen gerade, okay, jetzt nutze ich die Gunst der Stunde. Die Stunde für Kapitalanleger, die schlägt gerade. Und dafür gibt es tatsächlich auch ganz gute Argumente. Wie gerade schon gesagt, die Preise sind verglichen zum Boom um 10% ungefähr zurückgegangen. So im Großen und Ganzen, mal in manchen kleineren Gegenden natürlich auch noch größere Abschläge. Gleichzeitig ist halt die Nachfrage nach Mietwohnungen, und darauf ziehen ja die meisten Kapitalanleger ab, dass sie halt eine Immobilie haben und sie halt vermieten, drastisch gestiegen. Also ne, man sieht ja teilweise 10% Mietsteigerung bei der Neuvermietung in Berlin, wenn ich einen Neubau habe, wo es ja keine großartigen gesetzlichen Vorgaben gibt, wie so die Miete zu regulieren ist, da noch mehr. Also ich kann wirklich wieder viel mehr Geld mit Wohnen machen.
Ja, also Mietpreisrekorde in den Metropolen, so kann man es wirklich nennen. Und es ist auch jetzt nicht zu erkennen, dass dieser Druck auf die Preise irgendwie in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten 2-3 Jahren nachlassen könnte.
Ja, weil, im Gegenteil, ne?
Genau, also die Nachfrage ist hoch. Neue Wohnungen werden fast gar nicht mehr gebaut. In den vielen Regionen, das vor allem in den Großstädten und die sehr nachgefragt sind, ist eigentlich zu erwarten, dass die Leute sich um die Wohnungen schlagen tatsächlich. Also in München gibt es Fälle, wo man, glaube ich, 1000 Interessenten bekommt für eine einzige Mietwohnung. Das ist dann wirklich eine Lotterie, wer dann die Wohnungen bekommt.
Und das Gute für Kapitalanleger ist ja gerade, die Preise sind gesunken, die Mieten sind gestiegen und das heißt ja wiederum, die Mietrenditen sind ebenfalls dann halt in die Höhe gegangen. Also noch vor ein paar Jahren war es ja nicht gerade wirklich sehr lukrativ, gerade in den Metropolen, wo die Kaufpreise halt mega hoch waren, was zu kaufen und zu vermieten. Dann kamst du vielleicht auf deine 2% Mietrendite. Ja, super, aber dafür habe ich halt wirklich, dazu kommen wir gleich noch, ziemlich viele Risiken am Bein. Und jetzt dreht sich halt so ein bisschen halt das Blatt und ich komme wirklich wieder auf attraktive Mietrenditen. Und da ist ja schon mal ganz ausgeklammert, dass ja auch eine Immobilie in der Regel im Wert steigt. Also wenn man mal einfach langen Blick zurück, im Jahr 2000 haben sich die Immobilienpreise verdreifacht, ne? Und das, obwohl da jetzt auch der Preisrückgang der letzten Jahre mit inbehalten ist, ne? Also
genau, das ist ja schon auf hohem Niveau, gerade wenn man sagt, irgendwie in den letzten 2 Jahren sind die Preise zurückgegangen. Wenn man es jetzt, wie du sagst, einen längeren Horizont hat, kann man sich trotzdem über wirklich geniale Wertsteigerungen freuen. Also das muss man immer im Hintergrund auch beachten.
Ja, ich glaube, meine Wenigkeit hat da aus Kapitalanleger-Sicht dann zu einem nicht so ganz guten Zeitpunkt zugegriffen, also ne, auf Wertsteigerungen. Ich glaube, wenn wir jetzt die Immobilie verkaufen würden, würden wir vielleicht nicht mehr ganz das bekommen, was wir damals bezahlt haben. Aber wer weiß, ich meine, Duisburg ist ja weiterhin der Place to be und
du kannst auch deinen Fame-Faktor irgendwie einweben, denke ich, Philipp, und sowas kannst du sagen. Hier habe ich gewohnt, das wird den Wert der Immobilie nochmal drastisch nach oben
verschieben. Ja, oder nach unten, wenn die sehen, wie mein Arbeitszimmer aussieht. Aber das diskutieren wir jetzt mal nicht aus. Stattdessen sprechen wir, glaube ich, mal lieber darüber, was das jetzt für mich als Anleger bedeutet. Also Makrolage ist ja schon Preise runter, Zinsen rauf, dafür sind die Mietrenditen gestiegen. Also als Kapitalanleger gibt es ja gute Gründe, warum die Immobilie jetzt vielleicht eine gute Geldanlage sein kann. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, worauf muss ich achten, welche Hürden gibt es und ja, lohnt sich das vielleicht jetzt mehr als die Börse?
Ja, also wir haben ja schon oft über das Wort Mietrendite in den Mund genommen. Philipp, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was genau das ist und vor allem, wie sich das berechnen lässt. Also Mietrendite ist einfach der Begriff dafür, wenn man die jährlichen Mieteinnahmen, die man hat, von denen man dann Bewirtschaftungskosten, Verwaltungs- und Renovierungskosten abzieht, durch den Wert des Kaufpreises plus die Nebenkosten teilt. Und dann kommt man eben auf eine Prozentzahl und die sollte dann schon für Kapitalanleger bei, sagen wir mal so, bei 3% und mehr liegen, damit sich das Ganze irgendwie trägt.
Genau, du hast jetzt ja schon auch gesagt, okay, man sollte da auch Verwaltungs-, Renovierungskosten und so weiter mit einberechnen. Es ist ja nicht so, ich kaufe eine Immobilie, halte und dann kriege ich einfach jeden Monat irgendwelche Mieteinnahmen, sondern ich muss ja auch regelmäßig investieren. Viele haben gar keinen Bock darauf, sich mit dem Mieter auseinanderzusetzen und beauftragen eine Hausverwaltung, die das dann halt macht. Das kostet natürlich auch Geld. Das sind dann teilweise für so eine Einheit, keine Ahnung, so 30 Euro, je nachdem, wie groß natürlich die Immobilie ist und welchen Anspruch ich da habe an die Verwaltung. Und natürlich die Kaufnebenkosten, die muss ich ja als Kapitalanleger genau wie Selbstnutzer zahlen, also Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag, im Zweifel halt eine Maklerprovision.
Und das Notarkosten.
Notarkosten, genau. Das kann ich damit einbrechen. Manche brechen das nicht mit ein. Dann hast du natürlich eine etwas höhere Mietrendite. Aber wenn du halt wirklich die Netto-Mietrendite möchtest, dann sollst du das schon mit einkalkulieren, weil das irgendwie schon der ehrlichere Wert ist, wie ich finde.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Und wenn man jetzt wissen will, ob jetzt quasi die Wohnung, die man kaufen möchte, es gibt in der Lage, ja, ob der Kaufpreis irgendwie in Relation zu den Mieten steht, da gibt es den sogenannten Mietpreismultiplikator. Was jetzt sehr kompliziert klingt, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also ich teile einfach den Kaufpreis durch meine erwarteten Mieteinnahmen und erkenne dann quasi, wie viele Jahre ich die Immobilie halten muss, damit sich der Kaufpreis durch die Mieteinnahmen wieder amortisiert hat. Und da gehen dann in den letzten Jahren natürlich die Schere extrem weit auf. Ich glaube, in München war es zum Teil üblich, dass 40 Jahre gedauert hätte, bis man mit Mieteinnahmen seinen Kaufpreis wieder drin hatte. Jetzt im letzten Jahr hat sich es wieder ein wenig nach unten bewegt. Ich würde sagen, in manchen Regionen ist es so zwischen 20 und 30 wieder üblich. Das halte ich auch für eine Dauer, wo man sagen kann, okay, der Kauf kann sich lohnen.
Genau, also vielleicht noch, wer das jetzt googelt, Multiplikator, Mietpreismultiplikator, das findet man auch unter dem Namen Vervielfältiger oder auch Kaufpreisfaktor. Und du hast es richtig gesagt, so in den letzten Jahren waren die Vervielfältiger wirklich astronomisch hoch, ist jetzt runtergegangen. Ich habe gerade mal spaßeshalber geguckt, wie es bei mir denn gewesen wäre. Da wäre ich damals bei einem Mietpreismultiplikator von 23 gewesen. Also wenn man jetzt sagen könnte, damals schon nicht teuer.
Aber bitte auch darauf beachten, also bei Immobilien geht eigentlich immer der wunderbare Maklerspruch Lage, Lage, Lage. Also nicht jetzt nur schauen, Kaufpreis durch erwartete Mieteinnahmen und alles ist super, sondern man muss sich schon ein wenig auskennen. Das zeigt auch der Immobilienatlas eigentlich ganz eindrücklich, Philipp. Da gibt es eigentlich ganz überraschende Erkenntnisse. Man hat Orte, wo man eigentlich eine sehr hohe Mietrendite erzielen kann. Aber gleichzeitig sind auch meistens die Städte, wo das Risiko, dass man eben die Wohnung gar nicht vermieten kann, relativ hoch ist.
Also so die höchste Mietrendite, die kriegst du momentan in Saarbrücken, ne? Da ist sie über 5%, also wo du sagst, ey, okay, das ist schon gar nicht so schlecht, wenn du bedenkst, potenziell hätte ich ja mit einer Immobilie auch noch eine mögliche Wertsteigerung, aber so ganz funktioniert es halt nicht überall, ne? Also in Saarbrücken zum Beispiel, da ist die Leerstandsquote auch relativ hoch, anders als in den Metropolen, wo die Mietrenditen dafür auch deutlich niedriger sind. Und da ist natürlich schon die Gefahr, ob ich die Immobilie langfristig vermietet bekomme oder auch mal Perioden habe, wo die Immobilie länger leer stand. Das drückt dann ja meine Rendite. Also dann bringt mir diese kalkulatorische Rendite von 5% nichts, wenn wirklich kein Geld reinkommt. Hinzu kommt natürlich, dass auch dieser Leerstand heißt also ein größeres Angebot an Immobilien, eine geringere Nachfrage, weil ja auch die demografische Entwicklung da in den Regionen oft nicht so pralle ist, auch meine Wertsteigerungspotenziale halt nach unten drückt. Also nur eine hohe Mietrendite ist nicht so das einzige Kriterium, auf das ich achten sollte. Und ja, wir kennen es ja auch von ganz vielen anderen Finanzprodukten, Aktien, Anleihen. Wenn ich da eine hohe Rendite habe, dann weist es halt auch darauf hin, dass das Risiko halt entsprechend hoch ist, ne?
Ja, und es zeigt eben auch, dass man bitte eigentlich nur dort eine Immobilie kaufen sollte, wo man sich selbst auch ein wenig auskennt. Also jetzt nicht nur vom Blatt irgendwie wegkaufen und sagen, diese Region klingt aber irgendwie spannend und ich war da noch nie. Und am Ende steht daneben noch eine Industriefabrik zum Beispiel oder die Hälfte der Wohnungen ringsum sind verlassen und aufgegeben. Also bitte immer einen Eindruck vor Ort machen, weil man sieht auch zum Beispiel in den Metropolen, wie du angesprochen hast, Philipp, da unterscheidet sich ja noch quasi je nach Stadtviertel auch die Mietrendite.
Ja, hast du dir München angeguckt, ne? Deine Hut. Felix lebt ja in der teuren Stadt, weil wir bei der Wirtschaftswoche anscheinend so gut bezahlen.
Das lasse ich hier mal unkommentiert. Aber ja, ich wohne relativ zentral tatsächlich und da wäre die Mietrendite geringer, als wenn ich jetzt irgendwie eine Wohnung, sagen wir mal im Norden oder im Osten der Stadt kaufen würde. Also da unterscheidet sich schon 1-2% Unterschied tatsächlich.
Prozentpunkte,
ja,
ne? Also
Prozentpunkte, ja, Entschuldigung. Ja.
Na, also wenn du guckst, Altstadt hast du rausgesucht, 2,1%. Dagegen Freimann, weiß ich gar nicht, wo das ist, 3,1% im Norden. Okay, also weiter außerhalb, ne? Ja. Und da ist schon die Spanne natürlich ziemlich krass. 2% ist ja, ja, relativ dürftig, würde ich sagen.
Genau, also in München ist die Mietrendite noch relativ begrenzt, weil die Kaufpreise nicht so stark zurückgegangen sind. Trotzdem dafür ist München natürlich fast kein Risiko, dass deine Immobilie, die du kaufst, drastisch an Wert verliert. Also das ist, denke ich, das andere Spiel. Also auch wenn die Mietrendite jetzt nicht so hoch ist, du kannst dich darauf verlassen, dass du die Wohnung wieder relativ gut zu einem hohen oder relativ hohen Preis verkaufen kannst.
Und da ist ja auch das Ding, also wenn ich jetzt darauf spekuliere, okay, dann gehen die Kaufpreise noch etwas runter, dann bekomme ich auch in der Feinmax-Vorstadt eine höhere Mietrendite. Ja, die Mieten steigen tendenziell weiterhin. Das wird auch weiterhin so bleiben aus genannten Gründen. Aber so das Ding mit dem großen Preisverfall am Immobilienmarkt, der ist ja echt durch, muss man ja sagen. Also wir sehen ja schon in den Daten, dass so eine Talbildung gerade stattfindet. Es geht nicht mehr weiter nach unten, zumindest nicht im Großen und Ganzen. Die Zinsen sind ja momentan auch rückläufig, stabilisieren sich irgendwo zwischen so um die 3,5% aktuell in der Erwartung, dass die EZB die Zinsen wieder senkt. Und aufgrund dieser Entwicklung ist ja nicht davon auszugehen, dass es bei den Immobilienpreisen noch großartig weiter nach unten geht. Also ich sollte jetzt nicht darauf weiter spekulieren, denke ich.
Nein, würde ich jetzt auch so sagen. Also es kann natürlich in manchen Gegenden noch irgendwie ein paar Prozentpunkte nach unten gehen. Aber im gesamten deutschlandweiten Betrachtung würde ich sagen, Philipp, haben wir das jetzt den stärksten Preisrutsch hinter uns. Sieht man auch ein wenig daran, dass viele eben auch abwarten, wer verkaufen, also wer keinen Verkaufsdruck hat. Er sagt ja jetzt, okay, ich stelle mal meine Immobilie rein zu dem und dem Preis und warte mal ab, ob sich da jemand findet. Mhm. Und man tut jetzt nicht gleich sagen, oh, ich gehe jetzt doch nochmal 50.000 Euro mit dem Preis vielleicht runter.
Ja.
Also das ist deutlich zu sehen bei den ganzen Maklerangeboten.
Okay, aber wenn wir jetzt nochmal gucken, wo ich mich vielleicht ein bisschen drauf stürzen könnte, da haben wir gesagt, okay, die Metropolen, die sind immer noch ziemlich teuer, die Mietrenditen relativ niedrig. Saarbrücken oder irgendwelche Käfer in den ostdeutschen Provinzen, um es mal etwas böse zu formulieren.
Nichts gegen Saarbrücken übrigens.
Nichts gegen Saarbrücken, eine wunderschöne Stadt. Ja, absolut. Auch viele Städte im Osten sind wunderschön. Aber als Kapitalanleger habe ich da halt gewisse Risiken. Wo finde ich denn so ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis?
Ja, in den sogenannten B-Städten finde ich ein ziemlich furchtbares Wort, weil man doch irgendwie die
Restaurant
in eine Schublade steckt und so. Und ja, da auch wieder ein kleiner Verweis auf unseren Mietatlas tatsächlich. Zum Beispiel haben wir daraus gefunden, ein sehr gutes Pflaster für Investoren ist seit langem Mainz, also das war auch in den letzten Jahren schon sehr weit vorne. Und neu dazu gekommen Münster und Oldenburg. Da sind Mietrenditen von 3% und mehr drin und gleichzeitig die Erwartung, dass eben die Immobilie auch in den nächsten Jahren an Wert gewinnen wird.
Ist halt so das Ding, wenn man erstmal bei den Mietrenditen sieht, oh, 3%, das ist ja all, da kriege ich ja bei meinem Trade Republic Tagesgeld ja schon irgendwie einen Prozentpunkt mehr. Ja, aber dafür habe ich halt langfristig halt erstens die Chance, dass meine Mietrendite halt irgendwie steigt und zweitens, wie gesagt, die Wertsteigerung. Und was man da, glaube ich, auch nicht vergessen darf, bei Immobilien, die kann ich ja auch dann nach 10 Jahren verkaufen und zahle dafür keine Steuern.
Ja, wo das ist sehr attraktiv. So, dann Philipp,
da sind wir schon in der Diskussion eigentlich. Ne?
Wir wollen ja die Frage stellen. Ja?
Also, ein bisschen darüber sprechen, ja, was ist denn jetzt besser, Börse oder Bude?
Ja, ich würde sagen, aktuell sind Immobilien doch wieder sehr attraktiv, wenn man sich da ein wenig reinfuchst in die ganze Thematik und eben auch den Mut hat, ja, eine größere Summe zu investieren, weil das ist, denke ich, die größte Hürde für viele, dass man sagt, man muss jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen, sich da ein wenig committen auch dazu.
Ja, und das ist halt so das große Ding. Also wenn ich jetzt auf die Idee käme, ach, ich spreche mit meiner Frau und ich möchte jetzt mal eine Immobilie kaufen, dann sind halt erstmal die ganzen Kaufnebenkosten, also es kostet mich erstmal irre viel Geld. Wenn ich eine Immobilie kaufe für 200.000 Euro, 10% Kaufnebenkosten, 20.000 Euro muss ich dann in der Regel erstmal einbringen. Die finanziert mir keine Bank. Und dann bin ich immer noch bei einer Vollfinanzierung, wo ich echt einen hohen Zinssatz habe. Ja, als Kapitalanleger habe ich den Luxus, dass ich die Zinsen halt absetzen kann, anders als ich als armer Selbstnutzer. Aber es schlägt halt total rein halt erstmal. Ne?
Aber so ein nettes, kleines zusätzliches Einkommen nebenher, Philipp, wäre auch ganz schön. Regelmäßige Mieteinnahmen, muss meistens nicht so viel machen bei neueren Immobilien.
Ja, bei neueren, die sind aber dann noch teurer als 200.000. Und dann auch meine Einstiegskosten. Also so, ich glaube, für die meisten Leute, gerade in unserem Alter, so um die 30, wenn ich da ankomme und erstmal 20, 30, 40.000 Euro habe und in eine Anlageklasse stecke, habe ich dann letztlich in meiner Geldanlage echt ein Klumpenrisiko. Weil ich glaube, viele haben nicht mal eben so 30.000 Euro im Depot liegen.
Das stimmt, aber zumindest hast du ja die Gewissheit ist ein großes Wort, aber ich würde sagen, ja, die Gewissheit, dass dieses Geld zumindest keinen Totalausfall bringt. Also das Risiko sind eben, du musst eben erstmal die ganzen Kaufnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notarvertrag, Makler, ja, durch entweder Mieteinnahmen oder eben eine Wertsteigerung wieder reinholen, damit du keine Verluste machst. Weil wenn du sagst, nach 5 Jahren, ich brauche das Geld doch anderswo und findest keine Käufer, das ist dann sehr, sehr schmerzhaft. Also wie du sagst, Immobilie kommt ja auch vom Wort Immobil, die kannst du halt jetzt nicht einfach so rumschleppen wie dein
Außer Tiny Houses. Selbst das geht vielleicht schon, wenn so du einen Antrag, wenn du Genehmigung hast.
Auch die kannst du jetzt nicht von Saarbrücken nach München irgendwie transferieren, glaube ich, oder nur mit sehr großem Aufwand.
Ja, es ist halt, ne, also es ist halt eine besondere Anlageklasse und was auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen ist, eine Aktie, die kaufe ich, halte im Depot, chill mein Leben und irgendwann verkaufe ich sie, streiche im besten Fall noch Dividenden ein und dann habe ich hinterher voll die tolle Performance. Das ist bei Immobilien halt nicht so einfach. Eine Immobilie ist halt immer auch mit Arbeit verbunden. Steht schon im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, ich habe da einen Mieter drin, im besten Fall. Natürlich kann ich eine Immobilie auch einfach als Spekulationsobjekt halten. Manche aus Frankfurt werden vielleicht diesen, ich glaube Europa Tower oder so heißt dieses Ding, so ein riesen Neubauteil, wo viele Wohnungen wohl leer stehen, weil die Investoren einfach denken, okay, steigt im Wert und gut ist. Aber am Ende des Tages ist die Immobilie halt immer mit Arbeit verbunden. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Aber Philipp, noch ein Vorteil zum Schluss. Du hast ja schon auch ein Kind. Du könntest die Immobilie jetzt auch kaufen und dann, wenn ein Kind irgendwie auszieht und sagen, könntest du Eigenbedarf anmelden und dann ein Kind hat das schon mal quasi ein Dach über dem Kopf.
Ja, da kommt erstens halt dieses Berliner Urteil ja gerade um die Ecke. Ne? Also da hat ja gerade ein Richter beschlossen, ja gut, 2 Jahre muss man da mindestens dann halt warten, bis ich da einziehen darf. Gut, das war jetzt ein Einzelfallurteil, aber es hat halt schon irgendwie Sprengkraft, muss man sagen. Und das zeigt halt auch nochmal ein weiteres Problem auf, finde ich, von Immobilien. Du bist halt maximal halt vom Staat abhängig, weil bei den Mietpreisexplosionen, die wir gerade sehen, da denkt man, ja, es müsste weiter reguliert werden. Aber tatsächlich ist ja der Mietmarkt schon ziemlich stark reguliert. Also ich kann ja nicht einfach, abgesehen bei Neubau und bei ein paar Spezialfällen wie bei möblierten Wohnungen, die Miete relativ frei festlegen, sondern es gibt ja wirklich starre Grenzen, Kappungsgrenzen, Mietpreisbremse, alles Mögliche, was ja auch schon seine Berechtigung hat in gewissen Kreisen, weil Wohnen ist halt nun mal eine sehr besondere Sache. Da kann ich nicht einfach einen Zettel dranhängen und sagen, ja gut.
Ist ein Grundrecht, man kann es ruhig mal so laut sagen.
Ja, Wohnen ist ein Grundrecht, jetzt vielleicht nicht in Max-Vorstadt, aber dass man da nicht unendlich an der Kostenschraube drehen kann, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber trotzdem habe ich halt immer noch halt diese politische Maschinerie hinter mir als Vermieter. Hinzu kommt, wir kennen es alle, Gebäudeenergiegesetz, also wo jetzt auch diese ganze energetische Agenda aus Berlin und Brüssel auf alle Eigentümer zurollt, das wird für Mieter und Vermieter halt teurer, ne? Also weil ich ja auch nicht alles bis zur Unendlichkeit umlegen kann. Und das habe ich am Aktienmarkt halt nicht so sehr.
Letztes Argument, Philipp, dann tun wir die Diskussion noch abschließen. Ein Haus für die Rente ist ja auch sehr für viele Deutsche so eine Absicherungsmöglichkeit, was ich auch unterschreiben würde, weil eben dann doch eben viele manchmal nicht vergessen, dass sie im Alter eben auch noch Geld brauchen und meistens dann eben die Rente nicht ganz so hinreicht. Da kann natürlich so eine Immobilie, die man noch irgendwo sich vor Jahren zugelegt hat, ein ganz nettes Zusatzeinkommen sein. Entweder, was man einfach verkauft oder sagt, die Mieteinnahmen reichen mir, um da noch ganz schönen Ruhestand zu haben.
Ja, kann man, glaube ich, schon so sehen. Wobei du das auch mit normalen Börseninvestments ja auch machen könntest. Ne? Das ist ja auch so dieses Ding, wir sprechen ja momentan eher über Kapitalanleger, aber das ist halt ein Vorteil, den, glaube ich, für viele Selbstnutzer so ein bisschen in die Karten spielt. Im Alter hast du dann keine Mieteinnahmen mehr. Ja, du hast noch laufende Kosten für Gas und so weiter, aber halt nicht den großen Mietklopper. Jetzt kann man da natürlich auch so eine Rechnung anstellen, wenn ich halt diese Differenz eher am Kapitalmarkt anlegen würde, auch die Kaufnebenkosten, die erstmal halt ein ziemliches Loch einschlagen, genau, die erstmal verloren sind im Endeffekt. Wenn ich das an der Börse anlegen würde, kann es gut sein, und es war in den letzten Jahren auf jeden Fall so, gerade in den Metropolen, dass ich dann wirklich am Ende mehr Vermögen aufgebaut hätte als mit meiner Immobilie. Hätte wohlgemerkt, weil die meisten Mieter wahrscheinlich jetzt nicht große Teile ihres Vermögens anlegen. Ich glaube, es ist eine relativ hypothetische Diskussion am Ende des Tages.
Ja. Aber so als Fazit kann man sagen, also Immobilien ist nicht ganz einfach. Wer eine Immobilie kaufen will als Kapitalanlage, muss man schon einiges beachten. Aktien, Fonds, ETFs sind da so ein bisschen die Faulpelz-Variante?
Das ist eine Typfrage, ja. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Schwiegervater spreche, der hat keine Aktien, sondern der setzt auf Immobilien, weil ist was Handfestes und so. Gut, der ist auch Handwerker, kann viel selber machen. Ne? Aber es ist am Ende des Tages eine Typfrage vor allem. Also ich bin eher so jemand, der dann sagt, hey, mit einem Aktienportfolio fühle ich mich irgendwie wohler. Eine Immobilie benutze ich eher zum Wohnen. Kann sich irgendwann ändern, wenn man sagt, okay, mein Depot hat eine gewisse Größe erreicht, sodass ich sage, hey, jetzt noch diese
das Immobilie. Das Geld muss irgendwo hin.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Ich bin vollkommen verzweifelt. Nein, aber ich glaube, als Ergänzung ist es ganz gut. Für mich persönlich wäre es nichts als einziger Vermögensbaustein.
Gut, dann lass uns nochmal darüber reden, wie ich mein Geld am Aktienmarkt investieren kann, wenn ich auf Immobilien setze. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Philipp.
Ja, also nach dem Motto, hey, wenn ich jetzt keine 20, 30, 40.000 Euro habe, um die Kaufnebenkosten zu begleichen, habe ich wenigstens vielleicht, keine Ahnung, 25 Euro für eine Vonovia-Aktie, so nach dem Motto.
Ja, dafür einen Sparplan in einen Fonds.
Ja, fangen wir doch damit mal an. Du bist ja, sagst immer, ein großer, großer Freund von Immobilienfonds.
Jetzt drehst du mir die Worte im Mund um, nur weil ich mal einen abgeschlossen habe hier.
Ja. Und wahrscheinlich immer noch hast.
Immer noch hab, tatsächlich. Ja.
Okay, Felix, dann erzähl mal, Immofonds, was ist das? Wie kann ich da investieren? Was bringt es mir?
Also ein offener Immobilienfonds kauft eben mit dem angelegten Geld eine meistens größere Anzahl von Immobilien. Das können dann Büros sein, Einkaufszentren, Hotels, auch Wohnimmobilien. Meistens ist es eher ein geringer Anteil. Und in Deutschland ist es sehr, sehr beliebt, diese Anlageform. Also ungefähr 130 Milliarden Euro sind in Deutschland in offenen Immobilienfonds angelegt. Also
noch, muss man sagen.
Noch, weil, kleiner Sonderfall, in den letzten Monaten haben deutlich mehr Anleger Geld abgezogen als neu investiert. Also man sieht, dass diese Fonds ein wenig unbeliebter werden, was eben damit zu tun hat, dass die Kaufpreise gesunken sind und auch diese Fonds in den letzten 2-3 Jahren eher schlecht abgeschnitten haben.
Und da ist auch noch, glaube ich, die Befürchtung, dass wir da noch mehr Abflüsse sehen werden, weil es ist ja so, bei offenen Immobilienfonds, die kann ich zwar immer an der Börse halt verkaufen, aber zurückgeben kann ich das Ding zum Beispiel erst nach einem Jahr. So, das heißt also, bis so der große Abfluss womöglich zu sehen sein wird, müssen wir noch ein bisschen warten. Oder ob er
kommen wird. Ja, es ist sehr, sehr träge, das Ganze, kann man sagen. Und wie ich schon angesagt habe, es sind eben nicht nur Wohnungen drin in diesen Fonds, sondern eben auch so Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien. Und da schaut es ja im Gegensatz zum Wohnmarkt deutlich schlechter aus, weil also kein neues Thema irgendwie, mehr Leute arbeiten immer noch von zu Hause, Büros stehen leer, den Firmen geht es auch nicht so super gut, um höhere Mieten zahlen zu können, siehe zum Beispiel Signa-Pleiten, die Innenstadt verschandeln. Da ist schon zu erwarten, dass da noch in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht noch mehr auf diese Fonds zukommt und die Flüsse vielleicht sogar steigen werden noch.
Ja, ich glaube, das sieht jeder, der ab und zu mal durch die Innenstadt läuft, so wie viel Leerstand teilweise auch in Shopping-Malls herrscht. So bei uns in Duisburg, also ein ganzes Shoppingcenter steht leer. Ich glaube, da ist noch ein Fitnessstudio drin und ein Ramschladen. Sogar DM ist rausgegangen. Wenn DM rausgeht, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen.
Da können Sie ja Wohnungen reinbauen jetzt.
Ja, stimmt. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber du hast ja auch so einen Immobilienfonds mal rausgesucht, wo man sagt, okay, den kann man sich vielleicht mal anschauen.
Ja, es gibt zwei sehr, sehr große. Also der erste ist von der DWS, nennt sich Grundbesitz Global. Ein richtig catchy Name. Gibt schon seit dem Jahr 2000, also ist relativ etablierter Markt, hat ein Fondsvolumen von 3,4 Milliarden Euro und ja, wie der Name schon sagt, liegt weltweit an. Man muss ganz ehrlich sagen, man kann in diesen Fonds nicht so wirklich reinschauen. Also ich habe es mich versucht, es ist sehr schwer, da was Genaues rauszufinden, in welche Art, oder die Art ist noch relativ einfach, also sind vor allem auch Gewerbe- und Hotelimmobilien, aber wo jetzt diese Immobilien stehen, wie groß die sind, welche Firmen da beteiligt sind, das ist sehr, sehr aufwendig herauszufinden, ist so ein bisschen eine Blackbox tatsächlich. Und dieser Fonds hat eben im Jahr laufende Kosten von 1,05% und einen Ausgabeaufschlag von 6%. Philipp, da könntest du jetzt wieder an.
Da könnte ich mich wieder aufregen, ja.
Da könntest du dich aufregen, genau.
Ja, das finde ich halt bei Fonds immer sehr, sehr unschön, wenn du halt dein Geld investieren willst und bevor irgendwas passiert ist, erstmal jemand die Hand aufmacht, ne? Und dann nicht nur die laufenden Kosten, das ist ja vollkommen okay, dass Management dafür bezahlt werden möchte, aber dieser Ausgabeaufschlag von 6% meiner Investmentsumme in dem Fall, das finde ich schon krass. Jetzt muss man sagen, wenn ich ein bisschen vergleiche, dann komme ich teilweise auch über irgendwelche Anbieterseiten auf vergünstigte Konditionen. Das ist zum Beispiel dann oft so, wenn du über irgendeine Seite von Weltsparen oder so im Vergleich gehst, dann kriegst du teilweise auch vergünstigte Ausgabeaufschläge. Bei manchen musst du auch gar nichts dann zahlen. Da lohnt sich dann wirklich mal ein bisschen herumzugraben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt in diesem Fall über einen Sparplan halt zu gehen, ne?
Genau, also das ist der Vorteil von diesem Fonds. Also man kann sich quasi mit für 25 Euro im Monat eine kleine Scheibe vom internationalen Immobilienmarkt abschneiden und sich beteiligen. Und ja, eigentlich zielt dieser Fonds darauf ab, eben mit sehr stabilen jährlichen Ausschüttungen eben seine Anleger zufriedenzustellen. Man musste auch sagen, in den letzten 10 Jahren war er jetzt auch nicht so schwankungsanfällig, aber in den letzten 1-2 Jahren eben doch so -5% irgendwie im Schnitt nach unten eingebrochen.
Wobei ich ja die Ausschüttungen weiterhin bekommen habe. Ist ja nicht so als...
Völlig richtig, genau.
Würde ich dann nur irgendwie, also der Kurs ist, dieses Fonds ist ja nicht das Wichtigste, sag ich mal. Ne? Also ich muss mir da verschiedene Kriterien ja anschauen. Einmal, wie ist so die Entwicklung, aber halt auch, was bringt es mir an Ausschüttung? Und du hast ja gerade schon gesagt, die großen Renditesäue sind jetzt diese Fonds nicht. So die Idee eines Immobilienfonds ist ja vor allem so ein bisschen Stabilität ins Depot zu bringen.
Genau, also macht nichts, weder nach oben, nach unten, ist so ein bisschen die Idee. Zeigt sich aber auch ein wenig, dass eben dieses Versprechen, Immobilien gehen immer und Immobilien sind immer was wert, bedingt gilt. Man sollte schon wissen, ungefähr zumindest, was dieser Fonds macht, und das ist so ein bisschen das Problem. Und das ist auch irgendwie das Problem von dem zweiten Immobilienfonds, den wir uns angeschaut haben.
Der ist ja schon uralt, ne?
Uralt, ja, auch sehr bekannt, Uni Immo Deutschland, aufgelegt 1966.
Jetzt werden sich manche Hörer aber beleidigt fühlen, wer vielleicht vor 1966 an der Stelle,
natürlich jetzt für einen Immobilienfonds, natürlich. Nicht jetzt in Menschenjahren gerechnet, Philipp, also, was du denn schon wieder denkst. Und man sieht auch, also es ist immer noch sehr, sehr beliebt, 16 Milliarden Euro sind dort angelegt, auch laufenden Kosten von 1,2%. Und der Name ist, das finde ich eigentlich ganz witzig, der Name ist ein wenig irreführend, denn es sind eben nicht nur Immobilien aus Deutschland im Portfolio, sondern auch aus ganz Europa, und zwar zu über 40% stammen die Immobilien aus Europa.
Das war ja auch ganz gut, ist so ein bisschen Diversifikation, ne?
Klar, aber vom Namen her ist es ein wenig, muss man erstmal klarkommen, dass es eben so ist und nicht denkt, dass es jetzt irgendwie die Immobilie in meinem Nachbargarten zum Beispiel, die dann vielleicht irgendwie aufgekauft wurde. Und ja, sind viele kleine und mittlere Einzelprojekte, vor allem eben Schwerpunkt Büroimmobilien, muss man sagen, 60%, dann Einzelhandel knapp 30% und Wohnen nur 2%. Da sieht man eben auch, ja, dass es eben darauf ankommt, dass der Büro- und Gewerbemarkt in den nächsten Jahren so macht.
Ja. Da hat ja auch der Leerstand zuletzt zugenommen, ne? Also momentan ist die Vermietungsquote bei 96%. Das ist fein natürlich, aber man muss halt immer bedenken, ja, wie geht's am Büromarkt zum Beispiel weiter? Aber dafür so die letzten 10 Jahre war eine Rendite von knapp 9% drin, zusätzlich halt zu den Ausschüttungen, wie gesagt, die darf man da, glaube ich, nie vergessen.
Ja, und deswegen, also das macht den Fonds, denke ich, auch attraktiv, den kann man quasi fast weiter vererben, habe ich mal einem Bankberater gesagt, wenn man den einen hat, behalten Sie ihn einfach, weil dieser Fonds kann auch, hat einen Aufnahmestopp manchmal, also man kann ja nicht immer neu einsteigen, je nachdem, wie viele Projekte eben auf dem Markt sind, können ja auch sagen, okay Leute, jetzt nicht, und deswegen sagen auch viele Bankberater, seien Sie froh, dass Sie ihn haben und lassen Sie ihn einfach laufen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Sagen viele Bankberater, ja, das ist mir klar, dass sie das sagen, weil die schön davon leben.
Völlig aus unegoistischen Gründen natürlich.
Total, das sind die größten Menschenfreunde immer. Nein, also, aber jetzt gehen wir mal vielleicht auch auf die Selbstentscheider und schau mal, was ich mit Einzelaktien noch machen kann. Also gibt es ja auch gerade in Deutschland ja 2 große Fische, die ich mir durchaus mal anschauen kann, nämlich Vonovia und die LEG. Das sind dann wirklich mal Unternehmen, die rein auf Wohnungsvermietung halt setzen, also anders als die Fonds, die ja größtenteils auf Gewerbe gehen. Das ist natürlich, das sieht man auch an den Leerstandsquoten. Also beide haben faktisch keinen Leerstand, außer wenn man jemand einzieht und dann zieht da wieder jemand aus oder so. Also diese Fluktuation ist ja normal. Und die sind ja auch so die großen Schwergewichte, die beiden einfach. Also wer in Immobilien investieren möchte an der Börse, kommt, glaube ich, an Vonovia und LEG nicht so ganz voran.
Ja, und da ist deutlich mehr Feuer im Spiel als es bei den offenen Immobilienfonds. Kann man auch im Kursverlauf erkennen, Philipp. Also da geht es ganz schön ab in den letzten Jahren.
Ja, also ich meine, von ihren Hochs sind beide ja immer noch weit, weit entfernt. Wir erinnern uns, Zinsen sind gestiegen. Da mussten halt die Immobilienkonzerne halt abwerten, weil je höher die Zinsen, desto weniger sind meine Immobilien wert. Und das schlug halt radikal auf den Kurs zu. Hinzu kommt, beide haben sich halt einen ziemlich hohen Schuldenberg angehäuft, so in den letzten Jahren. Vonovia hat ja massiv Zukäufe getätigt, Deutsche Wohnen übernommen und ihre Schuldenberge aufgetürmt. So, und die müssen die jetzt natürlich zu höheren Zinsen halt refinanzieren, so im Laufe der Zeit. Jetzt muss man sagen, dass halt deren Fälligkeitsstruktur ganz in Ordnung ist. Ist nicht so, als müssten die morgen alles zurückzahlen.
Wusste man aber anfangs nicht so ganz, wie was da alles für Risiken im Portfolio genau. Schlimmer. Deswegen haben, wurden die ziemlich abgestraft zwischenweise.
Eben, haben ganz viele Sachen auch verkauft, Immobilienbestand verkleinert. Und momentan siehst du halt schon, dass die Börse halt das honoriert. Auch weil es so die Talsohle bei den Zinsen und bei den Preisrückgängen erreicht zu sein scheint. Davon profitieren halt Vonovia und LEG. Also die haben in den letzten Monaten deutlich, deutlich wieder gewonnen. Jetzt ist natürlich die Frage, komme ich da zu spät zur Erholungsparty? Ich war auch immer ziemlich vorsichtig, weil ich auch immer lange dachte, okay, bei den Kurszuschlägen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ist das so gerechtfertigt? Lass es mal abwarten, wie so die nächsten Portfolios, wie das Portfolio beim nächsten Quartal halt bewertet wird. Zuletzt gab es keine Abschläge. Da muss man aber sagen, dass nicht zu jedem Quartal halt bewertet wird. Oft ist das nur halbjährlich. Das heißt also, die nächsten möglichen Abwertungen, die werden wir jetzt erst sehen beim nächsten Bericht. Wer ganz sicher gehen will, da würde ich sagen, okay, vielleicht den Bericht nochmal abwarten und gucken, ob es da noch mögliche Abwertungen gegeben hat. Aber ich denke, dass da vieles mittlerweile eingepreist ist.
Was für mich so ein bisschen der springende Punkt ist in den nächsten Monaten, wird angesprochen, die beiden Firmen haben ja vor allem jetzt Wohnungen verkauft und sind immer noch dabei, Wohnungen zu verkaufen. Sie haben auch gesagt, Neubau machen sie jetzt erstmal nicht, solange die Zinsen noch so hoch sind. Sie haben auch gerade einfach kein Geld dafür, um jetzt noch größere Neubauprojekte zu stemmen. Wie viel Umsatzwachstum ist da noch drin, wenn sie jetzt die Mieten schon erhöht haben? Das können sie ja auch nicht jeden Monat irgendwie in die Mieten hochschrauben. Das ist, denke ich, so der springende Punkt, wie viel Steigerungspotenzial noch da ist bei den beiden Firmen.
Ja, also ich glaube, da ist erstmal ganz wichtig zu wissen, so die Mieten waren ja lange nicht so der große Kurs- und Gewinntreiber für Vonovia und Co., was ziemlich ironisch wirkt, aber es ist ja so, dass sie halt die Immobilienwerte, die Wertsteigerung halt als Gewinn ausgeben konnten. Das schlug halt dann radikal zurück, als dann halt die Immobilienpreise nach unten gingen. Jetzt ist davon ja erstmal schon auszugehen, dass da die Talsohle erreicht ist und langfristig gedacht vielleicht auch wieder Wertsteigerungen drin sind, insbesondere wenn die ihre energetische Sanierung mal auf die Reihe kriegen. Da muss man ja sagen, ist ja Vonovia zum Beispiel besser dran als der gesamte deutsche Bestand. Also die Vonovia-Immobilien sind im Großen und Ganzen energetisch besser aufgestellt als jetzt der Durchschnitt in Deutschland. Hinzu kommt, dass ich natürlich auch weiteres Mietsteigerungspotenzial habe. Also ja, ich kann nicht von heute auf morgen hingehen und da sonst was verlangen. Gerade bei einer Vonovia und einer LEG, die ja eher so im niedrigen Preissegment unterwegs sind. Aber auch da hat zum Beispiel der LEG-Vorstand ja vor ein paar Monaten gesagt, und dafür tierisch einen auf die Mütze bekommen. Ja, Mietsteigerung so stark es geht bis zur regulatorischen Grenze. Yo, Kampfansage an Mieter schon fast. Nein, aber das heißt ja schon im Zweifel, dass da bis zu 20%, je nach Wohnungslage natürlich, möglich sind bei der Neuvermietung vor allem. Ne? Also da ist auf jeden Fall noch was drin. Also Mietsteigerung, ich glaube, davon kann man auch bei der LEG und auch bei Vonovia durchaus weiter ausgehen. Nicht mit der Brechstange von wegen, morgen wird alles teurer, dürfen sie nicht. Ne? Aber Perspektive schon, auch weil die Mietspiegel ja steigen. Ne? Und die sind ja so der wichtigste Dreh- und Angelpunkt für weitere Mietsteigerungen.
Sagt aber auch, Philipp, dass da eben noch ein paar Unsicherheiten sind bei diesen beiden Unternehmen, die man jetzt als Anleger schon beachten sollte. Das ist eine Aktie, denke ich, wo man dabei bleiben sollte, so regelmäßig beobachten und jetzt nicht einfach kaufen und sagen, die macht sich schon. Oder das ist so ein Wert, wo man sagt, ein wenig die Risiken schon aktiv im Blick behalten.
Ja, ab und zu gucken, was Frau Lagarde so zu den Zinsen sagt. Und ja. Aber das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu unserem obligatorischen Risikohinweis, den wir immer machen dürfen hier. Wir im Podcast machen hier keine Anlageberatung. Also informiert euch bitte selbst, bevor ihr am Kapitalmarkt aktiv werdet.
Oder eben auch bitte noch Immobilien kaufen wollt. Informiert euch da auch bitte, wo ihr das machen wollt und wie genau ihr das aufziehen möchtet.
Duisburg ist eine schöne Stadt.
Saarbrücken übrigens auch, auch wenn wir da jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Wohnung kaufen.
Okay. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass so die ein oder andere Frage bei meinem werten Kollegen Felix im Postfach landet und dass wir uns dann demnächst wiederhören.
Bis bald. Servus aus München.
Und Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.